Der Karfreitag war bestimmt von Trauer, Verzweiflung und Chaos. Alle, die am Freitag hier dabei waren, haben das an Matthäus 26 studieren können. Das Leben der Jünger entwurzelt und ins Nichts geworfen von einem Moment auf den anderen. Und deswegen heißt unser Predigtthema heute auch Chaos nach Karfreitag und wie es sich lichtet. Chaos nach Karfreitag und wie es sich lichtet. Jesus hatte gewusst, dass es so kommen würde. Jesus hatte den Propheten Sacharja zitiert, wo Gott sagt, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Und genau so war es passiert. Judas hatte sich erhängt. Sogar Petrus war zum Verräter geworden und hatte in diesen Stunden zwischen Karfreitag und Sonntag wahrlich genug mit sich selbst zu tun. Johannes hielt es noch am längsten in der Nähe Jesu aus. Aber auch er hatte höchstwahrscheinlich nicht bemerkt, dass die allerletzte Phase der Kreuzigung ja eigentlich schon wieder ein Hoffnungsschimmer erkennen ließ. Die letzten beiden Worte Jesu am Kreuz waren ja, es ist vollbracht. Das heißt, es ist geschafft. Und das allerletzte Wort am Kreuz, wenn wir das richtig rekonstruieren, lautete, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Zwischendurch hatte Jesus gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt sagt er Vater. Er sagt wieder Vater. Ja, Jesus muss den Tod ganz schmecken. Er muss das qualvolle Ersticken bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde aushalten. Und dennoch, dieser letzte Schritt darf schon in der Geborgenheit beim Vater geschehen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich gebe mein Bewusstsein ab in deine Fürsorge. Ich schlafe ein in deinen Händen, weil ich weiß, dass du mich bewahren wirst und auferwecken zu neuem Leben. Der Tod als Durchgang. Nur die Menschen, auch die gläubigen Menschen wie Johannes und Maria, die noch am engsten dran waren, die noch am längsten ausgehalten haben, die haben diesen Hoffnungsschimmer in diesen Minuten wahrscheinlich gar nicht mehr sehen können. Sonst hätten sie anders reagiert. Das drang nicht durch zu ihren Herzen. Zu endgültig schien der Tod, zu eindeutig. Auch die medizinische Diagnose, nachdem man Jesus in die Seite gestochen hatte. Jetzt könnt ihr die Leiche abnehmen. Für die Grabstätte sorgten dann zwei angesehene Männer, die in diesem Moment viel Mut bewiesen. Josef von Arimathea und Nikodemus, der Rechtsprofessor und Theologe. Sie bestatten Jesus würdig in einer Grabhöhle, in einem nahegelegenen Garten. Damit ist alles getan. Inzwischen ist Freitagabend. Und das heißt, der Sabbat beginnt. Jetzt darf ohnehin keiner mehr etwas tun. Die Jünger und der Freundeskreis total führungslos. Hier weiß niemand, wie es weitergehen könnte. Niemand. Einige haben sich wohl in der Angst aneinander geklammert, sind beieinander geblieben und haben sich an zwei verschiedenen Stationen gesammelt. Der eine Trupp ein paar Kilometer vor Jerusalem in Bethanien und die anderen in einem Privathaus in Jerusalem. Und irgendwann kehrt dann etwas Ruhe ein und wir wissen ja, wenn die Angst sich auflöst, so nach und nach, dann macht sich die Hoffnungslosigkeit erst so richtig breit. Jetzt werden sie immer mehr begreifen, was sie meinen, verloren zu haben. Es muss ein schrecklich stiller Samstag gewesen sein, der dem Chaos des Freitags folgte. Und so oder ähnlich ist es bis heute, wenn der Tod brutal zuschlägt. Der Tod richtet am Ende immer Zerstörung an, immer Verheerung, immer Hoffnungslosigkeit. Der russische Dichter Dostojewski hatte recht mit seiner Feststellung, die Sicherheit des unausweichlichen Todes und die Unsicherheit darüber, was danach folgt, ist der schrecklichste Angstfaktor der Welt, schreibt Dostojewski. Die Sicherheit des unausweichlichen Todes und die Unsicherheit darüber, was danach folgt. Wir Menschen, wir versuchen uns den Tod klein zu reden, weil wir nichts Besseres haben, ihn schön zu reden. Aber damit ändern wir nichts an der Wirklichkeit. Ein typisches Beispiel, Reinhard May hat es in einem seiner jüngsten Lieder versucht. Da wendet er sich offenbar an einen Sterbenden und will ihn trösten. Und dann singt er ihm dieses Lied: Lass nun ruhig los das Ruder, dein Schiff kennt den Kurs allein. Du bist sicher, Schlafes Bruder wird ein guter Lotse sein. Also da wird der Tod als ein Bruder des Schlafs sein, ein bekanntes Bild in der Literatur dargestellt. Es kommt nicht der grimme Schnitter, es kommt nicht ein Feind. Es kommt, scheint sein Kelch auch bitter, ein Freund, der es gut mit uns meint. Heimkehr in den guten Hafen, über spiegelglattes Meer. Nicht mehr kämpfen, ruhig schlafen, nun ist Frieden ringsumher. Und das Dunkel weicht dem Licht, mag es noch so finster scheinen. Nein, hadern dürfen wir nicht, doch wir dürfen weinen. Das ist so ein typisches Dokument gut gemeinten menschlichen Selbstbetrugs. Die Berichte der Bibel sind da bedeutend realistischer. Der verwüstende Karfreitag hinterlässt eben kein spiegelglattes Meer, keinen guten Hafen, keinen besinnlichen Ausklang. Der Tod ist nicht besinnlich, sondern bedrohlich. Der Feind, der letzte Feind, sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 26. Das Chaos vom Karfreitag hinterlässt würgende Trauer und lähmende Ungewissheit. Die Quellen lassen erkennen, dass ein paar Frauen sich dann doch aufgerafft haben, um wenigstens noch nachträglich für ein würdiges Begräbnis zu sorgen. An Schlaf ist sowieso nicht zu denken in dieser Situation. Irgendwann ist dann auch der längste Sabbat vorbei, der Sonntag bricht an, noch im Dunkeln schleppen sich die paar Frauen zum Friedhof, um wenigstens der Leiche von Jesus noch die letzte Ehre zu erweisen. Alle vier Evangelien berichten darüber. Und Johannes in seinem Evangelium richtet unseren Blick dann besonders auf eine der Frauen, auf Maria von Magdalena. Johannes konnte die anderen Evangelien voraussetzen und er konnte nun speziell über Maria schreiben und sie finden seinen Bericht auf ihrem Gottesdienstzettel und da wollen wir jetzt die ersten Verse lesen. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Die anderen Frauen, das wissen wir aus den anderen Evangelien, die mit ihr gekommen sind, gehen dann ins Grab hinein. Das können Sie in Matthäus 28 und in Markus 16 lesen und hören dort die Botschaft des Engels und gehen dann von dort aus weiter nach Bethanien und begegnen Jesus. Das lesen Sie in Matthäus 28 nach. Maria aber geht offensichtlich nicht mit hinein, sondern sie läuft erstmal zurück zu Petrus. Das war die Truppe, die da in diesem Privathaus in Jerusalem sich aufhielt. Vers 2, da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Das war die Kurzbezeichnung für Johannes, der das schreibt und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Also Johannes verweist hier darauf, dass er den besseren konditionellen Zustand offensichtlich hatte zu der Zeit und schaut hinein und sieht die Leintücher liegen. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger, ich lese es nochmal ab Vers 4. Der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leintücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Das ist Johannes. Und da kam Simon Petrus ihm nach, ging in das Grab hinein, sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Das ist eine hochinteressante Einzelheit, die Johannes hier berichtet. Das weist den Augenzeugen aus und es macht auch deutlich, wie souverän Jesus offensichtlich auferstanden ist. Da war nicht irgendwie ein Kampf. Es hat auch offensichtlich keinen Leichenraub gegeben, denn hätte man eine Leiche geraubt, wäre es besser, die im Leinentuch mitzunehmen. Interessantes Detail. Alles ganz geordnet, ganz souverän. Hier hat Gott gehandelt. Und da ging auch der andere Jünger hinein, Vers 8, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Und dann will Johannes nochmal erklären, warum die alle so aufgescheucht reagieren. Eigentlich hätten sie ja damit rechnen müssen, dass Jesus aufersteht, nach dem, was er vorher angekündigt hat und nach dem, was im Alten Testament angekündigt war. Und dann gibt Johannes die Begründung, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Also nach dem, was wir Karfreitag gesehen haben, denke ich, sind wir schon froh, dass Petrus wenigstens wieder dabei ist. Das erleichtert uns erstmal, dass er sich nicht ganz davon gemacht hat. Und dann wendet Johannes unseren Blick wieder zu Maria zurück, von der wir ja schon in den ersten beiden Versen gehört haben. Und darauf wollen wir jetzt auch unser wichtigstes Augenmerk richten. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Also nachdem die Jünger ohne sie losgerannt waren, sie hatte den Jüngern ja berichtet, Jesus ist nicht mehr da, ist Maria dann einige Minuten danach offensichtlich selbst wieder zum Grab gegangen. Es gab verschiedene Wege zwischen dem Wohnhaus und der Grabstelle, die müssen sich also nicht unbedingt begegnet sein. Aber wenn wir das lesen, dann sehen wir, da ist nichts von Hoffnung zu spüren. Da ist auch nicht die leiseste Erwartung, dass es noch gut ausgehen könnte. Nicht die leiseste Erwartung. Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Und sie spricht: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Wir sehen, Maria war absolut nicht auf diese Begegnung vorbereitet. Vielleicht ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie auf einer Urlaubsreise sind, irgendwo im Ausland, und plötzlich winkt Ihnen einer zu und sagt: Hallo, kennen Sie mich denn gar nicht? Und Sie gucken noch ein zweites Mal hin und sehen, oh, das ist ja mein Arbeitskollege oder mein Chef oder wer auch immer. Und was werden Sie sagen? Sie werden sagen: Also mit Ihnen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Deshalb habe ich Sie nicht erkannt. So ähnlich könnte es bei Maria gewesen sein. Sie hat es nicht darauf angelegt, dem lebendigen Jesus zu begegnen, sondern sie suchte seine Leiche mit tränenverschmierten Augen. Und dann steht hier, Vers 2, sie sieht. Das ist ein ganz normales griechisches Verb für sehen, für ein ganz normales irdisches Sehen. Das ist nicht eine Vision, die sie da hat oder eine innere Erleuchtung, die sie bekommt. Sie sieht mit ihren Augen. Ganz normales Wort. Und dann sieht sie zwei Boten Gottes, weiß, das deutet darauf hin, dass sie rein sind, heilig, dass sie zu Gottes Umgebung gehören. Und wir sehen, wie hier die Grenze, in diesen Minuten die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits durchlässig wird. Das ist eine sehr spezielle Stunde in der Geschichte der Welt. Gott ist am Wirken, sehr direkt hier in der Welt. Es wird durchlässig, deswegen diese Boten auch sichtbar. Aber selbst das ist für Maria noch kein Hoffnungsschimmer. Sie hat nur Gedanken für den toten Jesus. Das sieht man auch an einer anderen Einzelheit. Sie erinnert sich noch genau an die Position der Leiche. Ja, Vers 12 am Ende. Das wird so beschrieben, einen zu Häupten, den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Daran erinnert sie sich noch. Sie war ja dabei gewesen. Das wissen wir aus Lukas 24, dass Maria dabei war und die anderen Frauen, als Josef von Arimathea Jesus am Karfreitagabend beerdigt hatte. Und das Bild hatte sich hier eingeprägt. Deswegen weiß sie noch genau, wie der Leichnam dort angeordnet in dem Grab gelegen hatte. Und dann Vers 13, die Frage der Engel. Sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Ist etwas vorwurfsvoll. Vielleicht, Mensch, du hast doch gar keinen Grund zum Weinen. Weißt du das nicht? Glaubst du das nicht? Und wir sehen, Maria ist noch keinen Schritt weiter. Es ist noch nicht der geringste Gedanke an Auferstehung da. Maria steht noch immer bei der Erklärung von Vers 2. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ist noch kein Schritt weiter. Von wegen, dass die Jünger und die Zeugen da alle mit der Auferstehung gerechnet haben und dann so lange gehofft haben, bis sie Jesus schließlich gesehen haben. Nein, so ist es nicht. Maria ist noch keinen Schritt weiter. Und dann passiert etwas. Vers 14. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus. Wieder das normale Sehen. und sieht Jesus stehen, das normale Stehen. Das sind ganz irdische, reale Begriffe hier. Sie sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Es ist jetzt das erste Mal, wo der Auferstandene Jesus einem Menschen gegenübertritt. Das wissen wir aus Markus 16, Vers 9, wo Markus schreibt, als Jesus früh am ersten Tag der Woche auferstand, erschien er zuerst der Maria, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Das war diese Maria Magdalena. Wissen Sie, so einen Zeugen hätte damals niemand erfunden, weil Frauen juristisch in der damaligen Welt als Zeugen nichts galten. Über diesen ersten Zeugen schreibt man nur, wenn es wirklich der erste Zeuge war. Kein Betrüger erschwindelt einen solchen Zeugen. Da hat er sich selbst einen schlechten Dienst damit erwiesen. Nach damaligen Rechtsvorstellungen, die aber natürlich von der Bibel dann so nicht übernommen wurden. Und deswegen steht das hier. Es ist auffällig, dass Johannes seinen Bericht im Präsens gibt, also in der Gegenwartszeit. Man ist direkt dabei, als ob man der Maria gewissermaßen über die Schulter guckt. Und dann Vers 14. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und wieder besticht, wie nüchtern und schnörkellos Johannes das schildert. Sie sieht, er steht da, das Ganze ist so normal, dass sie ihn für den Gärtner hält. Wahrscheinlich dachte sie, das sei ein Angestellter des Josef von Arimathea gewesen. Das unterstreicht nochmal die Realität des Geschehens. Man hat viel darüber gerätselt, warum wohl Maria Jesus nicht erkannt hätte. Sie hatte verweinte Augen, klar. Sie wagte es nicht, ihn direkt anzuschauen, weil es auch für eine Frau nicht üblich war, öffentlich mit einem Mann zu sprechen. Sie rechnete absolut nicht mit Jesus. Das haben wir schon gesehen, wenn man mit jemandem nicht rechnet, dann erkennt man ihn manchmal erst gar nicht. Oder auch ihre Augen waren gehalten, wie das später bei den Emmaus-Jüngern nochmal berichtet wird, dass sie einfach Gott dafür gesorgt hat, dass sie es nicht gleich sieht. Wir wissen nicht warum und Jesus gibt sie auch nicht gleich zu erkennen. Sondern er zieht Maria erstmal in das Gespräch mit dieser Doppelfrage, was weinst du und wen suchst du? Und so macht es Jesus im Grunde genommen bis heute. Wenn Jesus anfängt, einen Menschen anzusprechen, mit einem Menschen Kontakt aufzunehmen, oft geschieht das so, dass der es erstmal gar nicht merkt. Jesus geht auf diesen Menschen zu. Jesus streckt seine Hand nach diesem Menschen aus. Hat er sie schon nach ihnen ausgestreckt? Vielleicht haben sie es erst gar nicht gemerkt und sind dann doch Jesus begegnet. Und Maria sagt frank und frei heraus, was sie bewegt, Vers 15. Herr, hast du ihn weggetragen, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn auch holen. Ja, wie sie das als Frau schaffen will, den Körper zu tragen, das, aber darüber denkt sie nicht nach. Und jetzt sehen sie, was passiert. Vers 16. Spricht zu ihr Jesus, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu mir auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Es ist jetzt, als ob die Wolken aufreißen. Es ist, als ob Gefängnistüren sich öffnen. Es ist, als ob ein Blinder von einem Augenblick zum anderen das Augenlicht bekommt. Das passiert hier. Rabuni. Und sehen Sie, das ist natürlich eine sehr spezielle Situation, die Maria erleben darf. Aber hier sehen wir ein Grundmuster, wie der Auferstandene bis heute eingreift. Wie der Auferstandene bis heute Licht in unser Chaos bringt. Und wenn Sie den Eindruck haben, Ihr ganzes Leben sei Chaos, dann will und kann der Auferstandene auch Licht in Ihr Chaos bringen. Und das Erste, was wir sehen, der Auferstandene ruft uns. Der Auferstandene ruft uns, Maria. Gerufen mit Namen. Und jetzt fängt sie an zu begreifen, was passiert ist. Der Auferstandene ruft dich. Wenn er Licht in das Chaos deines und meines Lebens bringt. Und in dem Augenblick weiß ich, ich brauche keine Leiche mehr zu suchen. Es gibt gar keinen toten Jesus mehr. Er lebt ja. Es gibt keinen Toten mehr. Ein Professor hat mal gesagt, wenn man die Knochen von Jesus finden würde, würde das an meinem christlichen Glauben nichts ändern. Da frage ich mich, was war das für ein Glaube? Maria hat ja genau das auch erst gemacht. Sie hat die Knochen gesucht. Sie hat nach der Leiche gesucht. Und ihr Osterwissen beginnt dort, wo sie begreift, es gibt gar keine Leiche. Es gibt keine Knochen. Es gibt keinen toten Jesus. Es gibt nur den auferstandenen Herrn über Leben und Tod. Und dieser Bericht macht sehr deutlich, dass diese Entdeckung der Maria nicht das Ergebnis einer inneren Eingebung ist. dass das hier nicht um irgendwelche innerseelischen Vorgänge geht bei ihr, sondern der Impuls kommt von außen. Der lebendige Jesus spricht sie mit deutlich vernehmbarer Stimme an. Er ruft ihren Namen. Und in dem Augenblick ist Maria klar, wer vor ihr steht. Und sie reagiert und benutzt den Namen, der ihr so vertraut war, Rabuni, mein Meister. So hatte sie auch etwa in Johannes 11 über Jesus gesprochen und zu Martha gesagt, der Meister ist da und ruft dich. Es ist derselbe Meister, den sie vor nicht einmal 48 Stunden in die Grabhöhle gelegt hatten. Es ist derselbe. Und Maria kann ihr Glück kaum fassen. Und dann wird hier eine stürmische Reaktion geschildert. Das geht aus dem deutschen Verb gar nicht so deutlich hervor. Sie wendet sich um. Das heißt, sie stürzt auf ihn zu. Das ist eigentlich gemeint. Sie wandte sich um. Sie stürzte auf ihn zu. Vor Freude, vor Begeisterung, vor Erleichterung. Sie hat noch längst nicht alles begriffen, was passiert ist. Aber das eine ist geklärt, er lebt wirklich. Der Tod hat ihn nicht halten können. Er ist wirklich, wirklich auferstanden. Und wissen Sie, der Grundsatz, der gilt bis heute. Wenn Jesus jemanden ruft, dann ist das immer sehr persönlich. So wie Jesus gerufen hat, Maria. Er hat nicht gerufen, hallo, du Frau da. Sondern er hat gesagt, Maria. Und wenn Jesus sie ruft, dann ruft er sie auch sehr persönlich. Wie kann das heute geschehen? Nun, wir hören nicht akustisch unseren Namen. Wie spricht der Auferstandene heute persönlich einen Menschen an? Wie macht er das? Wie hat er mich damals angesprochen? Mich hat er dadurch gerufen, dass er mir geschenkt hat, dass ich schon von jungen Jahren an durch meine Eltern viel von Jesus hören durfte, dass ich von jungen Jahren an mit der Bibel vertraut war, dass ich viele Jahre lang einen guten Kindergottesdienst miterleben durfte. Und das alles hat Jesus benutzt, um mich an den Punkt zu führen, wo ich begriffen habe, dieser lebendige Jesus ruft dich. Es war ein langer, beständiger Weg. Und dann war mir klar, ich muss ihm Antwort geben. Und ich habe ihn dann gebeten, als Herr in mein Leben zu kommen und meine Schuld zu vergeben. Und bei anderen geht es ganz anders. Ein Kriminalkommissar, der eine große Karriere eigentlich gemacht hat in seiner Arbeit, Bernd Rhein, inzwischen Kriminaloberkommissar AD, er war viele Jahre bei der Frankfurter Mordkommission, er war im Staatsschutz, bei der Terrorismusbekämpfung beteiligt. Er hat sich nicht für Gott interessiert, er ist aus der Kirche ausgetreten. Er sagt, ich war jung, ich fühlte mich als Bergsteiger, Skifahrer und mehrfacher Polizeimeister im Schwimmen, jung und stark, ich brauchte keinen Gott. Und seine Frau hat aber nicht locker gelassen. Sie hat immer wieder versucht, ihn mit in den Gottesdienst zu nehmen, ihm Lektüre zu geben und dann stieß er auf die Auferstehung Jesu. Und er hat die Auferstehung dieser Kriminaloberkommissar gewissermaßen mit denselben kriminalistischen Mitteln untersucht, die Auferstehungszeugnisse, wie er Mordfällen nachgegangen ist. Und er ist zu dem Ergebnis gekommen, das ist sowas von zuverlässig, das ist so stimmig. Diese Quellen, diese Zeugen sind absolut glaubwürdig. Und er hat sich zu Jesus bekehrt. Dadurch hat Jesus ihn gerufen. Und er hat sich dann eine Gemeinde gesucht, hat sich selbst ausbilden lassen zum Lektor, um selber zu predigen, weil er voller Überzeugung ist. Die Beweise der Auferstehung sind überwältigend. Die Berichte sind so klar. Und wer jahrzehntelang mit kriminalistischen Untersuchungen zu tun hat, der muss hier überführt werden, dass es wahr ist, was die Evangelien schreiben. So ist dieser Bernhard Rhein zu Jesus gekommen. So wurde er von Jesus angesprochen. Oder ich denke an jenes junge Mädchen mit einer spastischen Lähmung, die in den ersten kleinen Jugendkreis kam, den meine Frau und ich gegründet haben, als ich im Vikariat war, im Deister, im Solling, sorry, Solling und Deister ist unterscheiden. Und sie kam ganz treu zu diesem Jugendkreis. Einmal haben wir im Jugendkreis den Jesusfilm gesehen, nach dem Lukas-Evangelium. Und sie hatte vorher schon etliche Bibelarbeiten gehört. Und am Ende dieses Jesusfilms ist auch ein Gebet, mit dem man Jesus Christus bitten kann, dass er die Herrschaft in meinem Leben übernimmt, dass er mir meine Schuld vergibt. Und sie sagt, das war ihre Stunde. Da wurde ihr richtig klar, dass Jesus wirklich der Lebendige ist, dass er sie anspricht. Und da hat diese Simone Christus rufen hören. Nicht mystisch, nicht als wahrnehmbare Stimme. Aber sie hat die Wahrheit seines Wortes erfahren. Und sie hat begriffen, er ist der Auferstandene, er lebt und er ruft mich, Simone, mit Namen. Und sie hat ihn gebeten, ihr Herr zu werden und ihr Retter. So unterschiedlich sind die Erfahrungen. Manche hat sich beim Bibellesen unter der Bettdecke bekehrt. Manche bei einer großen Evangelisation. Mancher durch nächtelange Gespräche mit Kommilitonen. Mancher in einer einsamen, durchwachten Nacht, als er kurz davor stand, seinem Leben ein Ende zu machen. Mancher dramatisch, mancher ganz undramatisch. Mancher innerhalb weniger Minuten, mancher über Jahre hinweg als Ergebnis einer langen, langen Entwicklung. So unterschiedlich sind die Erfahrungen. Aber es ist immer derselbe Auferstandene, der uns ruft. Es ist immer derselbe Auferstandene Jesus, der uns ruft. Und die Antwort ist im Prinzip auch immer dieselbe wie bei Maria: Rabuni, mein Meister, dir soll mein Leben gehören. Ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung und ich unterwerfe mein Leben deiner Führung. Was Maria hier erlebt, das wird fortan zum Kennzeichen der Christen. Ein persönliches Verhältnis zu Jesus. Ein Christ ist einer, der ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus hat. Und diese Gewissheit, er kennt mich. Er weiß um meine Situation. Er kümmert sich um mich. Ich kann mich persönlich auf ihn verlassen. Maria war die Erste, die dem Auferstandenen begegnet, aber in den nächsten Stunden hat Jesus dann viele weitere Menschen getroffen und sie davon überzeugt, dass er auferstanden ist, hat ihnen dieses Osterwissen geschenkt, dieses Osterwissen um die Realität des Auferstandenen. Und an den verschiedenen Berichten sehen wir, wie persönlich Jesus auf die Einzelnen eingegangen ist. Lesen Sie die Osterberichte in Markus 16, Lukas 24, Johannes 20, 21, Matthäus 28. Da sehen Sie ganz viele ganz persönliche Begegnungen und die Texte passen wunderbar zusammen. Es ist immer wieder behauptet worden, dass die Auferstehungsberichte sich untereinander widersprechen würden. Lessing zum Beispiel hat das behauptet im 18. Jahrhundert und danach Legionen von Leuten. Aber ich sage Ihnen deutlich, das stimmt nicht. Die Auferstehungsberichte ergeben ein stimmiges Gesamtbild. Wir werden in einer der nächsten Bibelstunden das wieder einmal, wir machen das immer mal alle paar Jahre, dass wir die Harmonie der Osterberichte zeigen. Das werden wir in einigen Wochen auch in der Bibelstunde wieder einmal zeigen. Die Texte passen wunderbar und präzise zusammen. Und wer sie gründlich liest, wird staunen, wie wunderbar sie sich ergänzen. Weil es hier um Fakten geht, ist es wichtig, dass die Fakten auch stimmen. Wir können da nicht so nonchalant drüber hinweggehen und sagen, ja, das macht doch für meinen Glauben nichts, ob das wahr ist oder nicht. Es ist wahr. Und die Bibel macht deutlich, dass es wahr ist. Gott will, dass wir verstehen, was da passiert ist, damit wir auch verstehen, welche Konsequenzen das für uns persönlich bedeutet. Und das ist das Zweite, was der Auferstandene mit Maria und mit uns tut. Der Auferstandene richtet uns neu aus. Er ruft uns und er richtet uns neu aus. Und er will, dass wir uns in der neuen Situation zurechtfinden, dass wir begreifen, was geschehen ist und was sich verändert hat. Und diese Neuausrichtung der Maria beginnt mit einer überraschenden Zurechtweisung in Vers 17. Den Vers, das ist der schwierigste. Wenn wir den geklärt haben, dann haben wir den Text fast bewältigt. Vers 17. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater. Das ist schon die Ankündigung von Himmelfahrt und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das ist interessant. Eine bessere Übersetzung noch für rühre mich nicht an ist, halt mich nicht fest. Oder hör auf, mich festzuhalten. So kann man das besser, noch treffender übersetzen. Warum sagt Jesus das? Warum sagt er es zu Maria? Womöglich wird mit Maria in ihrer Erleichterung und ihrem Glück ähnlich reagiert haben, wie die Frauen, die Jesus später auf dem Weg nach Bethanien begegnen. Von denen berichtet Matthäus, dass sie einfach voller Glück ihn an den Füßen festhalten, sich um seine Füße schlingen und ihn am liebsten nicht mehr loslassen wollen. Auch dort lässt Jesus sie nicht lange in dieser Stellung verharren. Und genauso bei Maria. Was bezweckt Jesus damit? Was will er ihr klar machen? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Zunächst mal sagt er, rühre mich nicht an, also halt mich nicht fest. Das zeigt zunächst mal, Jesus war kein Geistwesen, sondern er hatte einen Körper, den man anfassen und umklammern konnte. Sonst hätte Jesus ja nicht gesagt, halt mich nicht fest. Das ist das Erste. Und weiter, wenige Verse später werden wir lesen, dass er den Thomas geradezu dazu auffordert, ihn anzufassen und zu berühren. Überzeug dich selbst. Berühre meine Wundmale, mach die Nagelprobe. Warum soll Maria ihn jetzt loslassen? Die Begründung gibt Jesus gleich im nächsten Satz. Er sagt, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das ist die Ankündigung von Himmelfahrt, von dem, was 40 Tage später geschehen wird. Und damit macht Jesus der Maria zwei Dinge klar. Er sagt, halt mich jetzt nicht fest, du wirst mich hier auf der Erde noch sehen. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Mein Werk hier ist noch nicht abgeschlossen. Du wirst mich noch sehen. Aber jetzt ist erstmal was anderes dran. Jetzt musst du erstmal die Jünger informieren, aber du wirst mich noch sehen. Aber dann gibt es etwas Zweites, was Jesus Maria hier lehren will, und das ist viel grundsätzlicher, das betrifft uns. Er sagt ihr nämlich, und das ist jetzt das Entscheidende, und das müssen Sie unbedingt mitnehmen, er sagt, Maria, du musst mich nicht ängstlich mit deinen Händen festhalten, denn in Zukunft, da werde ich dir und den Jüngern doch noch viel näher sein, als es früher der Fall war. Noch bin ich nicht aufgefahren zum Vater, aber bald werde ich es tun. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Halte mich nicht fest, aber bald werde ich es tun. Und dann wird meine Nähe zu dir noch eine ganz andere Qualität haben als jetzt. Jetzt kann ich immer nur an einem Ort gleichzeitig sein. Aber dann kann ich dir jederzeit, jeder Sekunde, an jedem Ort nahe sein. Da kündigt Jesus schon seine Allgegenwart an, die dann nach der Himmelfahrt möglich ist. Klammer dich nicht an diesen irdischen Zustand, Maria. Nach der Himmelfahrt werde ich euch noch viel mehr geben können, werde ich euch noch viel umfassender begleiten können als jetzt schon. Es wird besser, Maria. Es wird nicht weniger. Maria hatte wahrscheinlich gedacht, dass Jesus genauso ins Leben zurückgekommen war wie ihr Bruder Lazarus, den Jesus wenige Wochen vorher auferweckt hatte. Das war wahrscheinlich ihre Analogie. Aber zwischen der Auferweckung von Lazarus und von Jesus gab es einen ganz klaren Unterschied. Welchen? Lazarus, das können Sie in Kapitel 11 nachlesen von Johannes, war in diese vergängliche Welt zurückgekommen. Lazarus war aus dem Grab, aus der Grabhöhle rausgerufen worden, aber er hatte seinen vergänglichen Körper zurückbekommen. Und Jahrzehnte danach ist er dann natürlich auch wieder gestorben. Das war Lazarus. Und wahrscheinlich dachte Maria, dass es bei Jesus jetzt ähnlich sei. Aber bei Jesus war es anders. Er war auch sichtbar in diese Welt zurückgekommen. Aber er war seit der Auferstehung nicht mehr an diese Welt gebunden. Deswegen konnte er auch durch Türen gehen, konnte er plötzlich da sein, plötzlich wieder weg sein, plötzlich an einem anderen Ort sein. Seine Heimat war nun wieder der Himmel, Gottes ewige Welt. Jesus war auch mit einem sichtbaren und berührbaren Leib auferstanden, wie Lazarus. Aber sein Leib war jetzt nicht mehr sterblich. Verstehen Sie, das ist der Unterschied zwischen Totenauferweckung und Auferstehung. Da ist viel, viel mehr geschehen, Maria. Jesus ist nicht einfach ins diesseitige Leben zurückgekehrt, sondern seine Auferstehung ist was? Der Durchstoß zum ewigen Leben. Seine Auferstehung ist der Durchstoß zum ewigen Leben. Nicht einfach die Rückkehr in dieses sterbliche Leben, sondern da ist etwas völlig, völlig Neues wahr geworden. Und darum halt mich nicht fest, Maria. Klammere dich nicht ängstlich an mich. Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren, aber wenn ich es bald tun werde, wenn mein Werk auf dieser Erde zu Ende sein wird. Nach 40 Tagen, dann werde ich wieder in meiner göttlichen Machtposition sein. Dann werde ich euch noch ganz anders, und zwar auf ewig, helfen und nahe sein und jede Sekunde eure Gebete hören können. Hier erklärt Jesus, hier richtet Jesus uns aus, wie es mit ihm ist, in der Gemeinschaft mit ihm. Und merken Sie, wie Jesus an dieser Stelle von unserer Situation spricht, von Ihrer und meiner Situation. Leibhaftig ihn berühren zu können, okay, das hatte Maria uns voraus. Das können wir erst, wenn wir im Himmel bei ihm sind. Das können wir nicht. Das stimmt. Aber 40 Tage später war Maria in der gleichen Situation wie wir heute. Verstehen Sie, das ist die Entsprechung. Und diese umfassende Nähe, diese umfassende Macht, die der Auferstandene dann seit Himmelfahrt hat, 40 Tage nach Ostern, die ist auch für uns zugänglich. Und darum, Maria, rühr mich nicht an, halt mich nicht fest, klammer dich nicht an diese irdische Gestalt, die du kanntest. Ja, ich bin derselbe, ich bin der Auferstandene. Aber ich werde dir in Zukunft in einer Weise nahe sein und immer nahe sein können, wie das vorher nicht der Fall war. Also, halten wir das bitte fest, die Auferstehung Jesu war kein bisschen weniger wirklich als die Auferstehung des Lazarus. Kein bisschen weniger real. Sondern sie war noch viel, viel mehr. Jesus wurde nicht nur zurückgeholt ins vergängliche Leben, sondern Jesus wurde auferweckt zum ewigen Leben. Das ist der Unterschied. Und das will ich Ihnen noch klar machen an einem Paradebeispiel, das Gott uns in der Natur gegeben hat. Und ich denke, dann werden wir es nie mehr vergessen. Ich meine die Schwalbenschwanzraupe. Die Schwalbenschwanzraupe habt ihr vielleicht in der Schule auch schon mal untersucht. Wenn die stirbt, wird sie erst zur hässlichen Larve. Und aus der Larve wächst dann etwas völlig Neues, der Schmetterling. Als Lazarus starb, da wurde aus der Raupe, also aus dem sterblichen Körper, eine Larve, ein toter Körper. Und als Lazarus auferweckt wurde, da bekam er den sterblichen Körper zurück. Da kam er in den vorherigen Zustand zurück. Da wurde gewissermaßen aus der Larve wieder eine Raupe. Also die Rückverwandlung, wenn man so will. Als Jesus als Mensch auf die Erde kam, da nahm er unsere Gestalt an. Da bekam er einen sterblichen Körper. Da wurde Jesus gewissermaßen zur Raupe. Als Jesus starb, wurde die Raupe zur Larve. Wurde aus dem sterblichen Körper ein toter Körper. Aber als Jesus auferweckt wurde, da bekam er nicht einfach einen sterblichen Körper zurück. Da wurde er nicht einfach wieder zur Raupe, sondern da wurde die Larve verwandelt in den Schmetterling. Etwas völlig Neues, etwas viel Größeres, etwas viel Mächtigeres, etwas viel Schöneres. Durch die Auferstehung Jesu gibt es eine völlig neue Qualität, auch eine neue Qualität des Auferstehungsleibes. Es wird alles neu und viel größer und viel besser und viel wirklicher. Also an Jesus ist viel mehr geschehen, als Maria im ersten Augenblick ansatzweise begriff. Und das versucht Jesus ihr jetzt klarzumachen. Der Auferstandene richtet uns neu aus. Er hilft uns, die Wirklichkeit, in der wir leben, neu zu verstehen. Neu zu durchdringen und sie ganz unter seiner starken Macht zu sehen. Und das hat nun allergrößte Folgen für Maria und für uns. Für alle, die sich zu Jesus bekehren. Für alle, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser anrufen, sich von ihm ihre Sünden vergeben lassen und glauben, dass das wahr ist, was wir an Karfreitag gesagt haben. Dass er am Kreuz für uns gestorben ist, um die Strafe zu tragen. Wer im Glauben an Jesus stirbt, der wird auferstehen zum ewigen Leben. Das ist jetzt die Zusage. Wer ohne Jesus stirbt, der wird auferstehen zur ewigen Verdammnis, sagt die Bibel. Der wird auferstehen zum ewigen Gericht. Der wird auferstehen zu einer ewigen Existenz ohne seinen Schöpfer, ohne Gott, weil er ihn zurückgewiesen hat, weil er die Anmaßung gelebt hat, ihn nicht zu brauchen. Aber wer mit Jesus lebt und mit Jesus stirbt, wer im Glauben an ihn diese Welt verlässt, der wird auferstehen zum ewigen Leben. Ja, der alte Körper, die Larve, die wird im Grab verwesen. Das ist bei uns, wird bei uns anders sein als bei Jesus. Wenn einer von uns morgen stirbt, dann wird in den nächsten Tagen sein alter Körper verwesen. Aber der Mensch selbst, sagt die Bibel, der Mensch selbst wird im Augenblick seines Todes gleich bei Jesus sein. So wie dieser eine Verbrecher am Kreuz, der sich zu Jesus bekehrt hat und dem Jesus was gesagt hat, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein, noch heute. Und das sagt er auch uns, wenn du heute stirbst, dann wirst du bei mir sein. In Johannes 8, Vers 51 sagt Jesus, wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Also wenn du sein Wort bewahrst, dann wirst du den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Was für eine Verheißung. Und am Ende der Weltzeit, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er seinen Leuten, auch denen, die vorher gestorben sind, die vorher im Glauben an ihn gestorben sind, einen neuen Leib geben. Und dieser neue Leib, den Jesus uns schenken wird, sagt die Bibel, der wird genauso herrlich, genauso unsterblich, genauso wunderbar und ewig sein, wie der Leib, den der Herr Jesus nach seiner Auferstehung hatte. Das hat Gott uns durch den Apostel Paulus in Philipper 3 so offenbart. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Und jetzt kommt's. Der unseren vergänglichen Leib umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Durch die Kraft, mit der er sich selbst alles unterwerfen kann. Also er wird uns, die wir an ihn glauben, einen Leib geben, sagt Paulus, der genauso ist wie der Leib, den Jesus nach der Auferstehung hatte. Das ist die Aussicht. Das ist die Zukunft, die Jesus für seine Leute bereithält. Der Auferstandene richtet uns neu aus. Und vielleicht hat Maria sich jetzt auch daran erinnert, was Jesus seinen Leuten wenige Tage vor der Kreuzigung gesagt hatte. Da hat er auch schon von seiner Himmelfahrt gesprochen und hat er gesagt, ich gehe voraus und ich bereite euch das Quartier und ich bringe euch nach Haus. Ich werde euch nach Hause bringen. Sie können das nachlesen in Johannes 14. Da sagt der Jesus, in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Was für eine Aussicht. Wahrscheinlich hat Maria sich auch daran erinnert, für Christen ist Sterben wirklich ein Heimgehen. Und deswegen ist diese Rede, er ist heimgegangen, nicht eine Metapher, nicht ein Bild, nicht einfach eine tröstliche Redewendung, sondern es ist die reine Wahrheit. Für Christen ist Sterben ein Heimgehen zum Herrn und einen neuen Leib bekommen und ewiges Leben geschenkt bekommen. So groß ist das. Der Auferstandene richtet uns neu aus. Und Maria weiß, jetzt wird mich nichts mehr von Jesus trennen können. Nichts mehr. Ich muss seinen Körper nicht ängstlich umklammern. Denn selbst wenn ich Jesus in einigen Tagen nicht mehr sehen werde, so wird er mir doch nah sein. Und wenn ich einmal selber sterbe, dann werde ich in seine Arme hineinsterben. So wirklich, wie er auferstanden ist, genauso wirklich wird er auch dann für mich da sein. Und für dich. Auf dieser Welt, ihr Lieben, sind wir wie Raupen. Wir haben Schmerzen, wir sind vergänglich, wir sterben, wir werden zur Larve. Werden wir alles auch durchmachen, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber dabei wird es nicht bleiben. Die Larve ist nur Durchgangsstation, nur Durchgangsstation. Und am Ende, da steht was, der herrliche Schmetterling. Jesus wird uns einen neuen Leib geben, nicht mehr krank, nicht mehr hinfällig, nicht mehr sterblich und trotzdem unverwechselbar du selbst. Wer kann solches Glück für sich allein behalten? Und so wird am Ende Maria, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr groß auszuführen, ganz zwangsläufig zum Boten der Auferstehung. Das wäre dann das Dritte, also der Auferstandene ruft dich, der Auferstandene richtet dich neu aus und drittens, der Auferstandene rekrutiert dich als Boten. Das steht am Ende. Wenn du ihm begegnet bist, wenn du zu ihm gehörst, dann rekrutiert er dich als seinen Boten. Und so wird Maria losgeschickt. Sie wird gleich in Dienst genommen. Hier in Vers 17 sehen wir das, wo der Herr sagt, so, los jetzt, geh aber hin zu meinen Brüdern. Das ist übrigens das erste Mal, dass er die Jünger seine Brüder nennt. Auch eine neue geistliche Realität. Gehe hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Wieder das gesehen. Und das hat er mir gesagt. Also der Auferstandene rekrutiert uns. Er rekrutiert uns als Boten, als Zeugen. Und wenn du ihm begegnet bist, wenn du zu ihm gehörst, dann hast du jetzt gefälligst auch loszugehen. Er will dich zu deinen Leuten schicken. Denn Jesus ist ja nicht nur für sich auferstanden, nicht nur für Maria auferstanden, nicht nur für dich auferstanden. Er hat den Durchbruch für alle erzielt. Er hat, wie jemand gesagt hat, dem Tod ein Loch in die Pauke gehauen. Er hat dem Tod ein Loch in die Pauke gehauen. Wir sind ihm nicht mehr ausgeliefert. Wir sind nicht mehr im Tod gefangen. Und jetzt sagt das weiter. Und jetzt müssen erstmal die Jünger informiert werden. Und später am Tag wird Jesus ihnen selber noch begegnen. Aber erstmal schickt er Maria vorweg. Die soll sie vorbereiten. Und die Jünger, die werden dann diese Information in die ganze Welt hinaustragen. Und die Information wird uns in Hannover erreichen. Und sie hat uns erreicht. Und sie hat dich erreicht. Du hast gehört vom Auferstandenen. Maria ist der erste Augenzeuge, dem der Auferstandene begegnet. Und sie ist damit der erste Bote und der erste Mensch, der gesandt wird. Und seitdem hat Jesus an dieser Grundregel festgehalten. Wer den Auferstandenen findet, wer zum Glauben an Jesus findet, der wird sein Bote. Und so ist seit dem ersten Ostermorgen diese Botschaft nicht mehr zur Ruhe gekommen. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und so ist diese Botschaft wie eine lodernde Fackel weitergegeben worden bis heute. Diese Wahrheit, diese Tatsache, die gehört in den letzten Winkel, die gehört in das letzte ärmliche Wohnhaus hier der Region Hannover. Sie gehört in das letzte ungetröstete Herz. Mit dem Tod, da kann man sich nie arrangieren, das geht nicht. Und wenn man noch so schöne Lieder dichtet. Vor dem Tod kann man nur resignieren oder gegen ihn rebellieren. Und die Auferstehung ist die Rebellion gegen den Tod, aber mehr noch, sie ist die Überwindung des Todes. Sie ist die triumphale, glorreiche Entmachtung des Todes für alle Ewigkeit. Und von Anfang an hatte diese Osterbotschaft zwei Begleiter, eine einzigartige Freude und einen unheimlichen Ernst. Die Freude ist klar, welche Erleichterung. Mein größtes Problem ist gelöst, meine größte Angst, von der Dostojewski so berät geschrieben hat. Aber warum ernst? Weil sich an dieser Wahrheit die Geister scheiden. Das hat Paulus schon erlebt, als er auf dem Areopag in Athen gepredigt hat und den Menschen den lebendigen Gott vorgestellt hat und seine Einladung ausgerichtet hat von der Auferstehung des einen, der dadurch autorisiert ist, der Richter für alle zu sein, nämlich Jesus. Und dann steht hier in Apostelgeschichte 17, wie Paulus sagt, er hat einen Tag festgesetzt, Gott, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und was meinen Sie, steht im nächsten Vers? Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Und die anderen sagten, wir wollen dich darüber noch ein andermal hören. Und Paulus geht. Und eine dritte Gruppe von Leuten bekehrt sich. Und so ist es bis heute. Verstehen Sie, so ist es bis heute geblieben. Die Auferstehung scheidet die Geister. Die Auferstehung ruft bittersten Widerstand hervor, zynischsten Spott oder erleichterte Anbetung. An dieser Wirkung der Auferstehung hat sich bis heute nichts geändert. Und Gott wird dein Leben danach beurteilen, was du mit dieser Wahrheit gemacht hast. Es wird deine Ewigkeit davon abhängen, ob du dich dem Auferstandenen zugewandt hast. Ob du das, was er am Kreuz, am Karfreitag für dich durchgemacht und erwirkt hat, nämlich Vergebung der Sünden, ob du ihm das geglaubt und ob du ihm das abgenommen hast. Und ob du mit deinem Leben zu ihm gekommen bist, so wie die Menschen, von denen ich erzählt habe. Ob du diesen Jesus, diesen Auferstandenen, diesen allmächtigen, lebendigen, dem Tod haushoch überlegenen Sohn Gottes, ob du dem dein persönliches Leben zu Füßen gelegt hast und gesagt hast, Herr, es soll dir gehören. Und ich danke dir, ich kann gar nicht genug ausdrücken, wie dankbar ich dir bin, dass du mich erlöst hast und dass mein Leben nicht mehr unter der Knute des Todes bedroht bleiben muss. An der Wirkung der Auferstehung hat sich bis heute nichts geändert. Und darum schließe ich mit einem Zwischenfall, der sich vor einigen Jahren in Chicago zugetragen haben soll, der aber genauso hier in Hannover hätte passieren können. Jedes Jahr veranstaltet die Theologische Fakultät von Chicago einen besonderen Festtag für die Freunde der Universität und für die Studenten. Man lädt einen möglichst berühmten Theologen ein und anschließend gibt es Picknick auf dem Campus dort. Und diesmal hatten sie den international berühmten Professor Paul Tillich eingeladen. Paul Tillich sprach 2 Stunden lang über unser Thema, Auferstehung, vor mehr als 1000 Zuhörern. Und Tillich vertrat mit viel Aufwand die Behauptung, die Auferstehung Jesu habe niemals stattgefunden. Und die Evangelien dürfte man nicht als Berichte über ein echtes Ereignis verstehen. Tillich erwies sich als ein Gefangener der Bibelkritik. Tillich hatte sich dem philosophischen Glaubensbekenntnis unterworfen, dass Gott nicht wirklich in diese Welt eingreifen könne. Nach dem Vortrag gab es die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Und es wird berichtet, dass zunächst 30 Sekunden totale Stille geherrscht habe und dann erhob sich ein älterer Prediger mit schlohweißem Haar und dunkler Hautfarbe. Und die anderen Zuschauer blickten erstaunt zu ihm hin, was wird der jetzt wohl sagen? Der ältere Mann griff in seine Picknicktasche, es sollte ja näher noch ein Picknick geben, und holte einen Apfel heraus. Und dann biss er einmal kräftig hinein. Alle fragten sich, was will er jetzt? Herr Professor Tillich, wieder ein bisschen vom Apfel. Ich möchte Ihnen eine einfache Frage stellen. Ich habe nicht so viele Bücher gelesen wie Sie. Ich kann das Griechische nicht so flüssig übersetzen wie Sie. Ich kenne mich auch in der philosophischen Diskussion des 20. Jahrhunderts nicht so gut aus wie Sie, mit Heidegger und Niebuhr und all den anderen. Wieder ein bisschen, bis der Apfel aufgegessen war. Professor Tillich, alles, was ich von Ihnen wissen möchte, ist Folgendes. War dieser Apfel, den ich gerade gegessen habe, bitter oder war er süß? Und Tillich stockte einen Moment und dann antwortete er sehr korrekt, so wie Tillich war. Diese Frage kann ich nicht beantworten, weil ich Ihren Apfel nicht gekostet habe. Und darauf antwortete der weißhaarige alte Prediger mit ruhiger, fast trauriger Stimme. Und genauso wenig haben Sie meinen Jesus gekostet. Genauso wenig haben Sie meinen Jesus geschmeckt. Ganz sicher stand er da und es wird berichtet, es sei eine lähmende Stille dort eingezogen und dann habe plötzlich lauter Beifall aufgebraust. Und Professor Tillich soll nur noch ein kurzes Dankeschön gemurmelt haben und dann den Hörsaal fast fluchtartig verlassen haben. Genauso wenig haben Sie meinen Jesus gekostet. Das heißt, du kennst meinen Jesus nicht. Paul Tillich, du kennst meinen Jesus nicht. Denn würdest du meinen Jesus kennen, dann könntest du niemals behaupten, dass er nicht auferstanden sei. Mein Jesus, das ist nicht subjektivistisch gemeint gewesen, so nach dem Motto, jeder hat seinen Jesus und ich habe eben meinen Jesus. Nein, mein Jesus, das meinte der Prediger so, der damals Auferstandene, der Jesus, den Maria gesehen hat, der Jesus, der dem Petrus begegnet ist, der historische Jesus, der ist mein Jesus. Ich darf ihn kennen, ich darf zu ihm gehören. Woher hatte der alte Prediger diese Gewissheit? Worauf stützte sich seine Sicherheit? Woher kannte er seinen Jesus? Nun, er hat ihn hier gefunden. Er hat ihn hier gefunden in den Berichten der Bibel, wo auch wir ihn finden. Und dann hat es dieser alte Prediger gewagt, als er noch kein Prediger war, persönlich Kontakt zu Jesus aufzunehmen. Er hat es gewagt, diesen Jesus, der sich ihm hier offenbart hatte, anzurufen und zu sagen, ich brauche dich. Und das ist genau der Weg, auf dem auch Sie den Auferstandenen finden können, wenn Sie es noch nicht getan haben. Nehmen Sie Kontakt zu ihm auf. Nehmen Sie Kontakt zu ihm auf. Er lebt. Er ist da. Er wartet darauf, dass Sie ihn anrufen. Und er wird Sie nicht vergeblich rufen lassen. Das hat er versprochen. Amen.